Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sorry, dass ich darüber reden muss, weil das beschäftigt mich wirklich sehr, weil es so eine Sache ist, bei der ich einfach extrem dankbar bin, dass sowas das Internet leisten kann. Weil ich habe vor Wochen, als ich so ganz schlimm krank war und aus New York kam, da habe ich den Garfield-Film geguckt. Und der Garfield-Film ist ein fantastischer
Film. Mit
Menschen, ne? Ja, genau, der Realfilm.
Ja.
Und da spricht
Thomas. Man sagt doch immer, der Film mit Menschen.
Ja?
Ja, das sagt man doch als Kind immer, dass es das jetzt mit Menschen gibt.
Ja, egal, das habe ich gehasst. Das habe ich bei Schloss Einstein gehasst, weil ich wollte nichts mit echten Menschen sehen. Ich wollte Zeichentrick sehen. auf jeden Fall, das ist der echte Realfilm mit Menschen. Und da ist so ein animierter Garfield drin. Und der animierte Garfield wird von Thomas Gottschalk gesprochen. Was ganz, ganz schrecklich ist, weil die erste Szene in diesem Film ist, dass so Garfield, / Thomas Gottschalk, aufwacht und sich so über seinen Besitzer drüber räkelt und so lasziv fragt, wann bekomme ich denn endlich mein Frühstück? Und
oh,
das
nein.
Ist halt so eklig, weil das Thomas Gottschalk sagt.
Oh,
und es ist einfach, da gibt's so viele weirde ästhetische Entscheidungen in dem Film. Und ich war davon fasziniert, habe dann nach Bildern von der Premiere gegoogelt, weil das mich immer interessiert, wieso dann diese animierte Figur in der Premiere auftaucht. Und es gab halt einen 3 Meter großen Aufblas Garfield. Und ich habe aus Gag in meine Instagram-Story geschrieben, hey, falls es jemand kennt, wo es die geben könnte, schreibt mir. So wie man halt sowas als Gag schreibt, weil natürlich kennt das niemand. Turns out, der Typ, der mein Theaterstück aus meinem Buch geschrieben hat, kannt jemanden, der jemanden kennt, der in Krefeld wohnt und mir diesen Garfield verkauft hat. Und jetzt haben wir abgeholt letzte Woche nach unserer letzten Aufnahme und jetzt steht auf der Bühne bei meinen Auftritten ein 2,80 Meter großer Garfield.
Also hast du absurd viel Geld dafür bezahlt?
Es war viel Geld, aber es war nicht absurd viel Geld.
Okay, weil ich würde es irgendwie mega feiern, wenn er dich jetzt so voll abgezockt hätte und so
10.000
Euro.
So 2.000 Euro. nee, das Ding ist auch so ein bisschen, das ist halt 20 Jahre altes Plastik und er verliert immer Luft auf der Bühne. Und dann
wird der immer kleiner?
So, ja,
nein.
Der klappt so, der fällt entweder nach vorne um oder der Kopf klappt.
Während
ich lese. Ja, genau.
Okay, aber das ist voll cool, weil das halt wirklich so ein interaktives Bühnenbild.
Mhm. Genau, das wäre geil. Und er klappt entweder nach vorne um oder der Kopf klappt so ein wie bei so einer kleinschläfrigen Katze. Und dann klappt er so langsam weg. Und das ist so süß. Und ich liebe den. Und man braucht einen riesigen Kompressor, um den aufzublasen.
Ja,
das ist fantastisch.
Ich wollte schon fragen, ob du den selber mit dem Mund aufpusten musstest.
Um Gottes Willen.
Okay.
Nee, wir haben uns den Kompressor gekauft, aber der ist viel zu klein dafür. Also der packt das überhaupt nicht. Wir brauchen jetzt immer bei Location fragen wir als erstes immer so, hey, habt ihr einen Kompressor? Weil wir haben 3 Meter großen Garfield da. Und dann ist immer ein großes Hallo.
Aber ist das jetzt eigentlich auch sowas Historisches, was du da hast? Könnte das irgendwann mal mega viel Geld wert sein?
Also, ich habe viel Glauben ans Gute in der Menschheit und deshalb glaube ich nicht, dass der Garfield-Aufblas-Premieren-Puppending von 2004 neben dem Thomas Gottschalk stand mal irgendwas wert sein wird.
Ich glaube, das ist eine Geldanlage. Ich glaube schon.
Ich würde mich freuen, aber der wird jetzt halt nach der Tour noch undichter sein und der wird dann in so einer riesigen Plastikbox in meiner Wohnung stehen und irgendwann mal wird die Feuerwehr mich aus meiner Wohnung rausschneiden müssen und dann, wenn es so eine Haushaltsauflösung gibt, meine Enkelkinder werden sich dann fragen, warum hatte Opa eigentlich so einen riesigen Garfield rumliegen? Und das wird cool.
Na gut, okay.
Es macht mich wieder interessanter für meinen Nachlass, finde ich.
Und für diesen Podcast.
Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Warum habe ich das gerade so rummelmäßig gemacht? Hallo, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt.
Ich bin in einer weihnachtlichen Weihnachtsmarktstimmung. Ich finde, für mich hat es komplett
abgeholt. Angebracht, oder? Ey, es ist
ja,
Nikolaus
voll.
Heute. Alles Gute?
Ey, Nikolaus.
Alles
Gute?
Gute.
Ja.
Ja, schon.
Ja. Ja, alles Gute. Hast du was in deinem Schuh gefunden heute? Wurdest du beschenkt?
Nein. Du?
Nee, ich auch nicht. Nee,
ich habe ihn ja rausgestellt, aber irgendwie war nichts drin. Und
ja,
dann dachte ich mir so, ich wohne ja in meiner Wohnung noch nicht so lang. Und also irgendwie komisch, wenn die Nachbarn dann da so meinen Stiefel stehen sehen. Vor allem, man sagt ja auch, stell einen Stiefel raus, aber man hat ja gar keine Stiefel mehr. Man hat ja nur Sneaks.
Doch, also Also mein Tourmanager Gabor, der hier gerade im Hotelzimmer nebenan schläft wahrscheinlich, der hat so seine Doc Martens dabei und da würde schon ordentlich was reinpassen.
Das ist ein guter Stiefel für Nikolaus, finde ich. Eigentlich auch darf man nur einen Doc Martens rausstellen.
Ja, finde ich auch gut, aber ich habe auch jetzt keine Muße gehabt, meine Sneaker, die ich dabei habe auf Tour, in Flur zu stellen, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Geruchsflur. Ja, ist eine Geruchsbelastung und wenn da jemand besoffen vorbeiläuft, dann kicken die so weg, die fiesen. Das sind für mich alle immer fiese Jugendliche, die da draußen sind. Und dann traue ich mich nicht, meinen Stiefel rauszustellen.
Und wahrscheinlich bist du für die anderen der fiese Jugendliche,
ja,
to be honest.
Ja,
aber
ja.
Ganz im Ernst, weißt du, was ich glaube, hättest du deinen Sneak heute Nacht rausgestellt? Ich glaube, da wäre vielleicht sogar was drin gewesen, wenn da ein paar nette Leute im Hotel arbeiten. Mit bisschen Glück.
Worüber freut man sich denn noch, was in so einen Schuh passt?
Mann, es geht doch einfach um die Geste, wenn dann da so ein kleiner Schokohase drin ist. Oder weißt du, was ich gesehen habe gestern am Supermarkt? Es gibt Schokobären.
Schokohase, wär's weird.
Schokohase, warum? Weil, ja, deswegen habe ich es nämlich gesagt, weil es Schokobären gibt. Also
das
so ein Teddybär aus Schokolade von Lindt.
So, Bären sind auf jeden Fall weihnachtlich. Katzen wären nicht weihnachtlich. Hunde hingegen wieder
Garfield,
weihnachtlich.
Ein Schoko Garfield?
Schoko Garfield ist true neutral. Der ist einfach all season lecker.
Ich hätte mich einfach über eine Packung vegetarische Würstchen gefreut.
Das wäre saugeil gewesen. Ich würde mich auch über eine Mandarine freuen, ehrlich gesagt.
Eine.
Ich bin jetzt wieder back in Mandarinen und so Nüsse, so eine Walnuss. Da würde ich mich richtig drüber
freuen. Also ich sag's, wie es ist, wenn du nicht auf Tour wärst, der feine Herr, hier mal wieder unterwegs. Ich hätte heute einen Schokomann mitgebracht, aber... Oder eine Schokofrau.
Oh Mann. Bist du, ich kann irgendwie so große Süßigkeiten, kann ich irgendwie nicht, da habe ich so Angst, die anzubrechen.
Nee, doch.
Weil man isst, also ich will ja nicht den ganzen, also wie, erstens mal, wie beißt du in so einen Schoko-Weihnachtsmann?
Oben rein einfach.
Oben
der
rein,
der erste Bissen ist
rein.
Auch der geilste und das muss aber vorher im Kühlschrank, es muss richtig knackig und hart sein.
Sehr, sehr guter Punkt, da sind wir uns komplett einig. Dankeschön. Ich dachte, Schokolade wird geiler, wenn man sie so einfriert, aber dann wird die so eklig flockig und so ein bisschen. Das stimmt nicht, die muss einfach nur so sehr gekühlt sein. Also ich kenne die Strategie von meinen Verwandten, dass sie den so rücklings auf den Tisch legen und dann wie so, also schon mit so einer gewissen Gewalttendenz auf diesen armen Mann einprügeln und dann so erst die Alufolie wegmachen und dann so die Brocken Weihnachtsmann, die übrig sind. Ja, halt so den Knacken, wie so Wiederbelebung, so Herzmuskelmassage.
Warte mal,
aber
kennst du noch dieses Spiel, was man immer als Kind bei Kindergeburtstagen gespielt hat? Ich habe gerade ein richtig krasses Flashback, wo man irgendwie sich immer so mega viele Klamotten anziehen musste und dann irgendwie mit Messer und Gabel so die mega doll verpackte Schokolade aufsägen musste.
Ja.
Und so lange essen musste, bis was eigentlich nochmal passiert ist? Die anderen haben gewürfelt oder was war los?
Ich glaube, das große Spielprinzip war, dass es lustig aussieht, wenn man das
Aber
macht.
Das ist mir gerade wieder eingefallen und das ist so ein Kindheitsspiel von Kindergeburtstagen, das würde ich heute nochmal an meinem Geburtstag spielen. Man hat gewürfelt oder so, irgendwas hat entschieden, dass man dran war und dann musste man sich ganz viele Klamotten anziehen, so ein Schal und Handschuhe und eine dicke Jacke, glaube ich, und ein Pulli und die Schokolade war so mit richtig viel Alufolie verpackt und Geschenkpapier und dann musste man die aufsägen und das Ziel war natürlich so viel von der Schokolade zu essen wie möglich, bis die nächste Person dran war.
Das finde ich ein herrliches Spiel. Mach das mal beim nächsten Geburtstag.
Ja,
oder ich mache das
Woche
bei meinem
Podcast.
Nächsten Geburtstag. Ja, das ist genial. Finde ich
Wie
super.
Witzig
Freut
war
mich
das
drauf.
Einfach bei so einem Erwachsenengeburtstag. Ehrlich gesagt würde ich es mega feiern.
Ja, das ist ein gutes Spiel tatsächlich, finde ich. Aber es ist auch schon wieder viel Aufwand, so diese Tafel Schokolade zu verpacken und dann muss man auch den Schokoladengeschmack der anderen irgendwie treffen. Weil stell dir vor, so ein Kind ist ja nicht wählerisch in seiner Schokolade. Hauptsache Schokolade. Aber wenn ich jetzt so mir so 7 Jacken anziehen müsste und mit Messer und Gabel so durch ein ganzes Paket durchsäbeln müsste und dann ist dann irgendwie so eine Tafel Rittersport Marzipan oder so, da wäre ich irgendwie angepisst.
Aber es geht doch ums Happening. Es geht doch ums Happening. Ich habe gestern noch, ich bin gestern einer Person reingefolgt bei TikTok und ich folge nicht so vielen Leuten bei TikTok. Wenn dann ist das wirklich ein Gütesiegel für guten Content. Und das ist eine Frau, die gerade so Wichtelzauber für ihre Kinder vorbereitet. Also es gibt doch diese Menschen im Internet, die dann so die coolsten Brotdosen für ihre Kinder vorbereiten und die das dann alles so richtig schön machen. Sie ist sozusagen dieser Typ Mensch, aber sie macht jetzt gerade für ihre Kinder jeden Tag ein Rätsel. Und es gibt irgendwie so kleine Wichtel, so nennt sie die, also ganz, ganz kleine Minimenschen. Und dann gibt es jeden Tag ein Rätsel zu lösen und das ist so wahnsinnig süß. Und ich finde das aber auch so beeindruckend, weil die da so viel Zeit rein investiert. Zum Beispiel das aktuelle Rätsel war, dass sie also sie baut dann so eine kleine Mini-Landschaft auch auf, wo diese Wichte anscheinend leben. Und sie hat dann so eine kleine Gummibärchentüte genommen. Also nicht die großen, sondern die, wo diese kleinen. Und hat,
genau, die kleinen.
Und dann hat sie die in den Ofen gemacht. Und das war quasi das Tutorial, wie man das als Eltern nachmachen kann.
Und warum?
Na, weil die dann ganz klein schrumpft. Die ist dann so groß wie ein halber Fingernagel. Oder vielleicht von einem Mann, der kurze Fingernagel hat, wie ein Fingernagel. Mhm. Eine ganz kleine Mini-Gummibärchentüte. Und dann hat sie denen auch so ganz kleine Mini-Zauberfläschchen hingelegt mit so Glitzerpulver und meinte, ihr müsst es da drüber machen und dann über die Nacht stehen lassen und dann wird die Tüte groß gezaubert. Und am nächsten Tag lagen dann da zwei normal große, mini-kleine Gummibärchentüten. Und das fand ich
das
irgendwie, und das sind dann die Wichtel, die das machen. Und einmal sind die Wichtel, dann zum Beispiel musste man die auch suchen und dann hat sie so Abdrücke von so Schuhen, aber wirklich ganz kleine Schuhe, wie von so einem Barbie-Schuh, hat sie einmal so über die Wohnung verteilt und die, dann konnte man dann mit so einer UV-Lampe, konnte man diese Schuhabdrücke nur sehen.
Ey, fuck off, das ist das Geilste. Das ist ein Vollzeitjob, den ich jederzeit machen würde.
Das
so
ist
einfach
so geil,
irgendeiner Person nur so einen zauberhaften Tag bescheren.
Ja.
So coole Rätsel die ganze Zeit
und
sich ausdenken. Meine,
das für Kinder
so
ist es doch auch einfach so krass, weil die sind so heftig. Hier sind Wichtel in unserer Wohnung unterwegs. Und die haben dann auch so einen Elch, so ein Spielelch, der wurde dann irgendwie, der Wichtel hat den im Schnee vergessen und deswegen ist der eingefroren im Schnee. Und dann hat sie halt so einen Elch in den Kühlschrank gestellt, in so eine Wasserpfütze und die mussten den dann da rausklopfen und so.
Oh Mann, aber das Problem ist, wenn du so liebevoll und umsorgt und in so einer magischen Welt aufwächst, dann kann das Leben nur schlechter werden danach.
Ja.
Das ist echt tragisch. Die haben einfach so eine zauberhafte Kindheit und danach werden sie so in die harte, reale Welt entlassen und es wird einfach nur schlechter ab da.
Ja, und die
das
denken einfach so, es
leid.
Gibt so Wichtel und es gibt so richtig viel Tolles in dieser Welt und die denken auch, die glauben auch immer noch an Weihnachtsmann oder an Nikolaus. Naja.
Ey, ich glaube da auch noch dran. Ich möchte da nicht eingehen, dass ich mal so gerügt werde dafür, dass ich nicht daran glaube vom Weihnachtsmann. Und deshalb möchte ich glaube da nach wie vor dran.
Ja, ich will auch noch mit dir über eine Tradition reden, bevor wir über wichtige Ereignisse dieser Woche sprechen müssen. Mhm. Und zwar Krampusse. Also ich bin wirklich voll in Nikolaus-Stimmung. Und ich war gestern auf einer meiner ersten Weihnachtsfeiern dieses Jahr. Ich habe ja einige, habe ich ja schon berichtet. Und mir wurde erzählt von dieser Tradition. Und ich weiß ja, als Stadtkind hab ich auch mittlerweile gecheckt, es gibt sehr viele Traditionen auf dem Dorf.
Jo.
Was ich teilweise auch cool finde, teilweise nicht so cool. Also glaube ich, wie jedes andere Dorfkind auch. Und diese Krampusse scheinen irgendwie zum Beispiel so ein Ding zu sein. Und das sind so böse Geister, die ein Heim suchen am Nikolaus. Und die sehen mega gruselig aus. Und da verkleiden sich dann so ganz viele Männer und haben dann irgendwie so, tragen so Glocken mit sich. Und eine Kollegin hat mir gestern erzählt, dass sie als Kind halt so richtig Angst hatte vor diesem Glockengeräusch. Weil die dann halt den Kindern gesagt haben, wenn ihr nicht artig wart, dann verprügeln wir euch.
Ey, ich finde das so ohnehin, in der Nikolaus-Tradition, das ja auch viel mit dem Knecht Ruprecht zu tun hat, finde ich es einfach stark, dass so das Best Case für ein Kind ist, dass man so Nüsse und Mandarinen bekommt und der Worst Case für ein Kind am Nikolaustag ist, dass man einfach von einem fremden Mann windelweich geprügelt wird, weil man ein bisschen gelogen hat mal.
Fremden, erwachsenen Mann, das ist so gruselig. Wer tut das denn das seinen Kindern an?
Ganz Süddeutschland. Ich kann mich noch dran erinnern, dass entweder ich oder mein Bruder mal vor Nikolaus so eine Rute bekommen haben, so hingelegt bekommen, einfach so, also wir wurden nicht geprügelt, falls der Jugendschutz zuhört, das ist auch mittlerweile verjährt, aber wir wurden nicht verprügelt, aber die lag dann einfach so mal morgens rum, diese Rute, und meine Eltern
als
waren
Bedrohung,
so,
oder wie?
Ja, genau so, es könnte passieren. Ich glaube, das war meine Version der süßen Wichtel, die im Haus wohnen.
Ja,
weil bei mir war es dann einfach ein gruseliger Mann, der dich vielleicht verprügelt, wenn du nicht brav bist.
Und weißt du noch, wie sich das für dich angefühlt hat? Hattest du da Angst vor?
Nee, ich habe halt seitdem noch kein einziges Mal mehr gelogen. Einfach aus Panik.
Das war halt eine Lüge jetzt einfach, weil du halt wirklich der Mensch bist, der am meisten lügt, den ich kenne. Alleine mich lügst halt regelmäßig an mit irgendwelchen Sachen, die es gibt oder die so und so heißen, die nicht stimmen. Ich werde nie vergessen, wie du mir erzählt hast, dass du in der Band Drangsal spielst und das mir so peinlich war, dass ich das nicht wusste. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt und dann zurückgelogen und gesagt, nee, habe ich vergessen, Entschuldigung.
Das war sehr, sehr lustig. Ich muss jetzt aber aus Panik, weil ich tatsächlich oft lüge, muss ich jetzt Hotelzimmertür absperren. Nicht, dass der fucking Krampus oder Knecht Ruprecht kommt und mich windelweich prügelt.
Ja, mach doch
das
mal schnell.
Da ist eine Survival-Situation, auf die ich nicht vorbereitet bin.
Das ist wirklich eine Survival-Situation. Apropos, ich freue mich.
War das eine Überleitung?
Das war eine gute Überleitung. Wenn du dafür nicht einen Grimme Online Award kriegst.
Mindestens.
Werbung.
Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
Ja. Endlich. Folgt mir auf Instagram.
Nein, nicht so.
Schade.
Folgt mir auf Instagram, da hast genug Follower. Also, wir kommen nochmal nach Köln. Wir machen ja eine kleine Tour dieses Jahr. Die ist ausverkauft und wir spielen aber noch ein zweites Mal in Köln. Und zwar beim Here and Now Festival am 10. August in der Halle Tor 2.
So ist es. Und auf diesem Here and Now Festival gibt es noch ganz, ganz viele andere Live-Shows von ganz, ganz tollen Podcasts. Zum Beispiel von True Love oder von meinem persönlichen Favoriten Geschichten aus der Geschichte oder zum Beispiel auch Ice in the Dark. Und solltet ihr Bock haben auf uns oder auf einen anderen Podcast, dann würden wir uns sehr freuen, euch da zu treffen. Das lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein.
Tickets gibt es unter hereandnowfestival.de und die Infos dazu und wie man genau Here and Now Festival schreibt, das findet ihr in den Shownotes.
Man schreibt es wie hören.
Es hören und jetzt
Hören Festival. Und jetzt. Hören und jetzt.
Also hereandnowfestival.de.
Das ist wie in Succession, als sie diesen Slogan für die Nachrichtensender. We hear you.
Und dann ja, stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
Und auch in die Shownotes.
Shownotes, ja.
Tschüss.
Werbung Ende.
Ey, endlich kann ich mit dir über Survival reden. Über
Survival-Content.
Ja. Seit Wochen treibt es mich um. Und zwar ist die neue Staffel Seven vs. Wild angelaufen. Ich glaube, das größte Survival-Format Europas, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Man muss aber sagen, die haben das auch nicht erfunden. Es gibt genauso ein Format, was einfach 1:1 kopiert wurde und auf Deutsch gemacht wurde, wie bei allen guten Formaten. Übrigens, glaube ich, bei Discounter sogar auch. Also ich habe jetzt gerade die neueste Discounter-Staffel zu Ende geguckt und am Ende stand dann auch basierend auf so und so. Und dann war das, glaube ich, so ein niederländischer Titel.
Jerks war ja auch basierend auf so einem dänischen Format, soweit ich weiß.
Und das ist so schade bei allen guten deutschen Formaten, wo man mal so ist, krass, für ein deutsches Format wirklich mal was Gutes. Findet man immer raus, dass es eigentlich geklaut ist von etwas Nicht-Deutschem.
Ja, es ist immer entweder aus den Niederlanden oder aus Skandinavien. Aber so Hollywood-Filme sind ja auch oft einfach so 1:1 übernommen aus, keine Ahnung, Frankreich oder so.
Aber wann hat denn mal jemand ein deutsches Format übernommen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Hier,
ich glaube nicht, das ist die Bock-WM.
Von Raab vielleicht?
Welches?
Wurde das nicht verkauft, seine Show? Nee, welche Show wurde so viel verkauft international? Weiterverkauft.
Squid Game.
Ah, Jonas weiß es. Schlag den Raab. Wurde das nicht
Schlag
so?
Den Raab?
Ich glaube schon.
Das finde ich geil. Good for him. Wurde Elton dann auch mitverkauft?
Ja. Einfach Steuerung C, Steuerung F. Egal, auf jeden Fall ist es kein in dem Sinne in Deutschland erfundenes Format. Und das gibt es jetzt seit 3 Jahren, ist jetzt in der 3. Staffel. Und eigentlich wurde auch gesagt, das kommt nie wieder, weil das ein YouTuber ins Leben gerufen hat, der mit seinem eigenen Survival-YouTube-Account, Fritz Meinecke heißt, da haben wir auch schon mal drüber geredet vor einem Jahr.
Ja, über Saarland, oder? Gewann in so einer saarländischen Disco.
Ja, die haben da irgendwie das Staffelfinale gefeiert im Saarland. Das war so geil und haben dann da Feuer gemacht vom Publikum. Das ist mein Roman Empire. Die ganzen Teilnehmer mit
so einem, da Feuer gemacht
mit so einem Feuerstahl und so einer Brotdose und dann stehen da einfach so 100 jubelnde, schreiende Männer. Oh, das war zu krass. Das war wirklich zu krass.
Das war wirklich geil, Mann.
Können wir das nicht an Silvester nochmal am Brandenburger Tor machen?
Ja, ich mach Feuer am Brandenburger Tor.
Ja, mach mal. Ich glaube, da würden sogar Leute dafür kommen.
Ich glaube, das bringt vielleicht endlich mal so eine Promi-Flash-Nachricht. Podcaster 27, festgenommen, erhöhte Sicherheitslage Brandenburger Tor, wollte nur Feuer machen.
Genau, auf jeden Fall hat er eigentlich gesagt, es wird keine weitere Staffel geben, weil natürlich das Sicherheitsrisiko mega krass ist. Da werden halt 7 Leute, dieses Jahr sind es mehr, weil es ein Doppelteam sind, also 7 mal 2 Leute, in die Wildnis geschickt und da müssen die da überleben. Und natürlich kann da richtig, richtig viel schief gehen. Die wurden auch letztes Jahr, als sie ausgesetzt wurden, sind die dann aus dem Heli gesprungen und mussten schwimmen. Und Knossi wurde halt der hatte eine viel zu weite Strecke und der hat, glaube ich, bis heute ein Trauma davon. Und das war überhaupt nicht witzig, wie weit er da schwimmen musste. Und deswegen haben die eigentlich gesagt, es kommt keine neue Staffel mehr. Und jetzt hat er es an eine Produktionsfirma verkauft und jetzt ist die 3. Staffel Seven vs. Wild am Start. 7 Doppelteams wurden in Kanada ausgesetzt. 2 Folgen sind schon auf YouTube. Und warum wir drüber reden, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, Survival, hat überhaupt nichts mit Hotz und Humsi zu tun oder guckt, also ist so gar nicht, als wäre das so ein krasses Nischenthema, das dachte ich nämlich vor ein paar Jahren. Aber diese Show ist so unfassbar erfolgreich. Ist wahrscheinlich die einzige Show, die so eine krasse Quote hat. Wir wetten das in Deutschland. Es ist Wahnsinn. Letztes Jahr hatten diese Folgen, wenn die auf YouTube rauskamen, am nächsten Tag mehrere Millionen Klicks. Also das ist wirklich komplett absurd. Und ich habe Sebastian gezwungen, sich das anzuschauen.
Ja, ich habe immer so Berührungsängste mit sowas, weil ich immer so denke, das ist so ein bisschen in so diesem Twitch-Universum, da fühle ich mich nicht zu Hause, da fühle ich mich immer so, als müsste ich so, als müsste ich mich da so reinlesen. Und ich hatte auch so ein bisschen Berührungsängste.
Muss man ja auch ein bisschen, um ehrlich zu sein.
Man muss sich tatsächlich ein bisschen reinlesen. Und ich hatte Berührungsängste damit, weil ich auch Angst habe, dass es mich zu sehr packt. Ich habe auf Netflix ganz lange mal so diese Doomsday-Prepper-Serie geguckt, wo immer so in den USA in irgendwelche zu irgendwelchen Preppern gegangen wird und so getestet wird, wie gut die dann auch vorbereitet sind auf dem Ernstfall. Und es hat mich so gecatcht. Und ich habe auch so vor so Basic Survival Skills habe ich großen Respekt. Und deshalb war, ich fand es interessant, mal da reinzusehen, wie das Ganze produziert wird, weil das ist ja krank aufwendig. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie sowas produziert wird. Das ist absurd aufwendig. Du musst ja jeden mit GoPros ausstatten und das dann irgendwie zusammenschneiden, was die so machen, oder?
Ja, also das war ja so das Magische auch an den letzten Staffeln, dass die Leute halt also eigentlich ist es Reality-TV am Ende, ne?
Ja, 100%.
Deswegen finde ich, kann man es auch als leicht problematisches Guilty Pleasure abstempeln, weil ja, Reality-TV halt. Und das Spannende daran ist aber eben, dass da nicht überall tausende Kameraleute mit am Start sind und dadurch halt so ein bisschen ja dieses Reale verloren geht, sondern die Leute wurden in den letzten Jahren einzeln ausgesetzt in der Wildnis. Also Knossi, einer der größten YouTuber und Twitcher Deutschlands, wird dann da halt alleine ausgesetzt mit einer GoPro. Und dann filmt er sich halt selbst. Und was dann dabei rauskommt, ist schon interesting. Und dieses Jahr sind die aber zu zweit und können sich dann halt auch gegenseitig filmen und haben dann auch so eine Wildniskamera und so.
Ja.
Dass die halt coole Tiere filmen können und so. Aber ja, ist organisatorisch schon krasser Aufwand, weil du musst ja auch überlegen, wo setzt du die aus? Es sollte ja schon, also ja, es soll eine echte Survival-Situation sein, aber im Best Case haben die natürlich Süßwasser in der Nähe. Im Best Case ist da irgendwie ein See oder sowas, dass die halt auch angeln können, was vielleicht dann, wenn die direkt am Meer sind, nicht möglich ist. Also es muss ja schon voll vielen verschiedenen Faktoren entsprechen.
Ja, es muss Survival sein, aber auch nicht so, du stirbst direkt, sondern es muss schon so eine gewisse Chance geben, dass jemand, der seinen Lebensunterhalt mit Internetquatsch verdient, da 2 Wochen durchhalten könnte.
Und also bei denen ist es ja jetzt so, dass die Aufgabe ist, ihr werdet ausgesetzt. Also die dürfen auch nicht, wenn denen irgendwas passiert und die sich jetzt verletzen oder so, die haben natürlich so einen medizinischen Koffer, die dürfen da nicht ran, weil dann werden sie disqualifiziert. Also dann sind sie quasi, dann werden sie abgeholt. Die müssen jeden Tag einmal auf so einen Knopf drücken, ob es ihnen gut geht. Wenn nicht, dann kommt auch sofort ein Team und dann werden die abgeholt. Und sie haben nur eine Flasche mit Dingen, mit einer Ausstattung quasi, die sie mitnehmen konnten. Also die haben so eine 1 Liter Plastikflasche und da konnten sie alles reinstopfen. Alles, was sie da reingekriegt haben, durften die mitnehmen.
Genau, ich glaube zusätzlich, das habe ich durch noch recherchiert, zusätzlich hatten sie, glaube ich, noch einen Schlafsack und noch so Sachen zum Feuer machen und so, oder?
Das genau, sie dazu wegen, noch mitnehmen. Genau, irgendwie Feuergefahr da in der Wildnis und so.
Perfekt. Und dann hatten die diese 1 Liter Flasche und haben dann so erzählt, was sie da reingepackt haben. Und ich fand's interessant. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was ich da reinpacken würde.
Was würdest du reintun?
Okay, ist das vielleicht eine dumme Strategie und ich bin auch nicht so tief drin, wie man sein müsste wahrscheinlich. Aber ich habe mir überlegt, das Wichtigste und das Schwierigste ist ja, dass du, okay, Wasser findest du vielleicht in der Wildnis, aber ich habe keinen Bock, irgendwie 2 Wochen lang so Flechten zu essen. Und ich hätte gern irgendwas zu essen dabei, was mir 2 Wochen hält. Aber ich möchte auch was zu essen dabei haben, von dem ich wenig essen kann und keine Lust habe, auf mehr zu essen. Weil es gibt Essen, das macht Lust auf mehr Essen. So eine Portion Pommes, nach einer Portion Pommes willst du vielleicht noch mehr essen. Ich brauche ein Essen, von dem ich halbwegs satt werde und dann mir denke, ich habe keinen Bock mehr auf das Konzept Essen. Und deshalb würde ich mir diese 1 Liter Flasche würde ich mir vollpacken mit so Instant-Kartoffelbrei-Pulver.
Smart. Es ist sehr smart.
Weil ich glaube, davon wird man halbwegs satt, da kommt man halbwegs über den Tag. Die Kartoffel an sich ist ja auch ein Produkt, das so dich mit relativ viel Vitaminen und so weiter versorgt. Du kommst also gut hin, wahnsinnig dicht an Kalorien. Und dann würde ich halt jeden Tag so um 16 Uhr so eine Portion Kartoffelbrei essen, angerührt mit so kaltem Wasser aus einem See und mir dann denken, das ist schon irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich keinen Bock mehr auf Essen. Das wäre meine Idee.
Die sind halt 14 Tage ausgesetzt und du hast ja nur diese 1 Liter Flasche und man braucht da ja schon viel. Ich glaube, dann wäre die Flasche komplett voll mit dem Pulver.
Ja, Das wär, ich würde es randvoll machen.
Mehr würdest du nicht mitnehmen.
Nee, ich würde 14, ich würde das so vielleicht so in so kleine Papierpackungen noch abpacken, so eine Portion, und davon passen doch 14 in so ein Liter rein, und dann und Instant-Kartoffelbrei, den löffelt man rein, denkt sich am Anfang immer so geil, und spätestens nach dem zweiten Löffel ist man so, oh.
Ja.
Ja, und so. Ich glaube, das wäre meine Strategie. Das würde ich mitmachen. Den Rest schaffe ich schon irgendwie.
Ja, also.
Was würdest du reinpacken?
Ich finde es eine gute Idee. Ich hätte eine ähnliche Richtung gedacht. Viele haben sich nämlich Gemüsebrühe mit eingepackt.
Oh, das ist eine gute Idee.
Weil du dann natürlich auch schnell einfach so einen Kick kriegst und das Gefühl hast, dass du irgendwas zu dir nimmst, und dann ist da irgendwie Salz drin und so, und dann irgendwie kommt man vielleicht kurz mal wieder ein bisschen klar, wenn man irgendwie, die essen ja einfach tagelang nichts. Das finde ich ja auch eh so krass. Also das könnte ich auf gar keinen Fall, da wäre ich schon längst raus. Die essen einfach 4, 5, 6 Tage lang gar nichts. Also das würde ich auch machen. Ich glaube, ich wäre auch für Gemüsebrühe in so eine Richtung, aber vielleicht würde ich dann noch eher noch gucken, dass man schon noch was findet, was man gerne mag. Also zum Beispiel so eine coole Tomatensuppe oder so. Also das wenigstens noch, weißt du, weil nur Gemüsebrühe ist auch ein bisschen lame.
Ja, aber so eine gute Gemüsebrühe ist ja auch was Feines.
Ja, und aber weißt du, was ja auch so geil ist? Das ist dann ja, die haben das dann alles in so kleine Tüten verpackt, damit da so viel wie möglich reinpasst. Was ich auch smart fand, manche haben sich so Chlortabletten da reingemacht, dass halt sie das Wasser direkt sauber kriegen können, also dass sie es trinken können. Ich hätte auf jeden Fall so einen Wasserfilter mir da reingepackt.
Mhm.
Das finde ich auch wichtig, und ich glaube, richtig viele Ibus. Einfach für den Fall.
Einfach sau viel Schlaftabletten und die 2 Wochen einfach ratzen.
Das und ich hätte mir so eine vegetarische Beefy klein geschnippelt. Oder kennst du diese vegetarischen Speckwürfel? Hätte ich da so reingestreut, einfach noch, wenn da noch so ein bisschen Platz ist zwischen den anderen Sachen.
Finde ich irgendwie lecker. Oder einfach voll mit Salz machen und immer, wenn man Hunger hat, so einen Finger anlecken.
Ey, gibt
und so
es. Haben Leute lecker. Dabei. Es haben Leute Salz dabei. Hast du diese eine Szene gesehen? Ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Es gibt ja einen Typ, der nachgerückt ist, weil jemand anders rausgeschmissen ist. Der mit Joey Kelly tatsächlich im Team zusammen ist. Der hat direkt am ersten Tag so mega Hunger und der spricht so richtig krass platt. Und ich finde, ich schmeiß mich weg, wie der redet. Das ist so lustig. Ich kann das leider nicht nachmachen. Und dann geht er so an den Strand und präsentiert, die kennen sich halt beide nicht. Alle anderen Teams kennen sich und haben sich lange darauf vorbereitet, dass sie zusammen ausgesetzt werden. Und die beiden wurden random zusammengewürfelt. Und das ist die komischste Kombi der Welt. Das ist einfach nur, ich könnte auch einfach nur den beiden zugucken. Und dann kommt er so vom Strand und präsentiert Joey Kelly den Stein, den er gefunden hat, und meinte, dass es ja ist fast wie ein Bonbon. Und dass er da jetzt dran lutscht, weil das schmeckt nach Salz, weil das im Salzwasser lag. Und das erzählt er dem halt so wie so eine krasse Erkenntnis. Ja, stimmt, du würdest das auch machen.
Das mache ich, würde ich zu 100%.
Würdest du wirklich, ja.
Ja, ich, das sind ja, ist ja eine große Bandbreite an so doch, ich würde sagen, Internet-Promis, was ja auch Sinn macht bei einer Internet-Show. Internet-Promis da. Und es ist natürlich sehr prominent Knossi dabei.
Papa Platte, ja.
Genau. Und Twitch und YouTuber. Papa Platte ist dabei. Und ich glaube, es wurde so aufeinander folgend die beiden Segmente zu Papa Platte und Joey Kelly geschnitten.
Ja.
Und es war so krass, aus diesen 5 bis 7 Minuten Papa Platte zu kommen. Und die beiden, der Typ, den er dabei hat, und er, die reden halt so, wie sie reden. Also so viele Anglizismen, da sind wir nicht die Richtigen, um sich darüber zu beschweren. Und
aber die
und
benutzen
halt
nochmal viel mehr als wir. Die reden auf Englisch.
Sie reden nochmal mehr mit Gaming-Begriffen, die uns, man möchte sagen, Gott sei Dank, ein bisschen fern sind. Joey Kelly kommt danach und während Papa Platte sau schnell redet und halt so, weil er vielleicht auch ein bisschen jünger und dynamischer ist als Joey Kelly, sitzt dann Joey Kelly am Strand mit seinem dummen Hut, muss man an der Stelle sagen, und redet so unendlich langsam darüber, dass er ja ein gutes Gefühl hat bei dem jungen Typen, sind ja unterschiedliche Generationen.
Mit dem er kombiniert wurde im Team, ja.
Aber ein gutes Gefühl kann auch trügerisch sein. Und ist so langsam, und es war so richtig so, ich bin ja kein großer Fan von diesen Generationenkämpfen, aber ich finde, da war es so richtig so, yo, da hängt jemand viel im Internet und der andere ist Joey Kelly.
Und muss vor allem, ich meine, wenn so ein Papa Platte einen Livestream macht, der muss ja wirklich am laufenden Bande die Leute auch dran halten. Das heißt, da kommen die ganze Zeit Reactions rein und Joey Kelly, der hat halt alle Zeit der Welt.
Der hat alle Zeit der Welt.
Der muss halt nur mit sich selbst zurechtkommen.
Das ist schon schwierig genug. Ich habe die Biografie von Joey Kelly gelesen, ganz komisches Buch, aber kennst du
mein Lieblingsvideo? Hast du gelesen?
Ja, ich habe mir die mal durchgelesen, so angelesen, so durchgeskippt.
Ja.
Mein Lieblingsvideo von Joey Kelly ist, wie er gegen ein Pferd einen Marathon läuft.
Nein.
Und er verliert er verliert, aber nicht, weil er irgendwie schlechter oder langsamer wäre als das Pferd, sondern weil er sich verläuft.
Nee, das gibt's im Internet?
Ja. Joey Kelly.
Der macht so richtig viel so extrem Dinge, ne?
Ja.
Was?
Und er verliert gegen das Pferd, weil er sich verlaufen hat. Und ich finde das so lustig.
Hä, aber kann man nicht einfach immer dem Pferd hinterher? Wie verläuft man sich denn da?
Nein, dachte, Moment mal, dem Pferd hinterher. Das ist Joey Kelly, der war vor dem Pferd.
Oh Mann, ey, diese Extremsport-Survival-Blase ist so krass. Und ich muss auch sagen, dass ich nie gedacht hätte, dass ich mir das angucke. Und irgendwie schäme ich mich auch dafür. Und andererseits verstehe ich aber auch voll, dass man in Zeiten wie diesen so ein Content braucht, weil das halt einfach so Banane ist. Mhm. Dass es einfach gut tut, sich das anzugucken. Und gleichzeitig ist es ja auch, deswegen hat mich nämlich auch interessiert, wie du diese Show findest. Es ist natürlich auch, also sehr viel so ein klassisches Männlichkeitsbild, weil es geht natürlich darum, der starke Mann zu sein, dem das gar nichts ausmacht, 14 Tage in der Wildnis zu sein. Ich spoilere hier nichts, keine Sorge, aber es wird Extremsituationen geben. Der ein oder andere wird an seine Grenzen kommen. Und dann wird auch immer so gesagt, oh, ich könnte jetzt weinen, ne? Ich könnte jetzt weinen. Und dann weinen die nicht, weil natürlich weinen die nicht. Das sind ja starke Männer.
Nein, die weinen nicht, weil man da Elektrolyte verliert beim Weinen. Und das ist ja eine Survival-Situation.
Deswegen, genau.
Weil ich hätte, wenn ich nur mit einem guten Freund da wäre, mit
Maxan.
Keine Ahnung, mit Maxan oder mit Gabor.
Oder mit mir.
Oder mit dir. Mit dir sehr gerne tatsächlich. Aber der nächste Vorschlag wäre vielleicht einer, den du ablehnen würdest. Weil ich würde, glaube ich, ein bisschen weinen. Aber wenn ich weine, dann würde ich mir von meinem Partner, von meiner Partnerin in dieser Survival-Situation wünschen, dass meine Elektrolyte, die ich mit den Tränen verliere, direkt wiederverwertet werden. Und dass das so abgeleckt wird von meinem Gesicht. Weil das ist ja, eine Träne ist ja der Brühwürfel des Körpers. Und ja. Das wäre mir wichtig, dass das wieder verwertet wird.
Glaubst du, wir würden da weit kommen zusammen?
Ich glaube.
Womit, was wäre deine erste Prio, ne? Wenn wir da jetzt gerade ausgesetzt werden würden? Was würdest du denken, was jetzt erstmal machen? Daran kann man, also glaube ich, schon mal testen, ob man so matcht.
Wasser suchen, oder?
Ja, ich würde sagen, du suchst Wasser, ich fange an mit unserem Shelter. Ich baue uns eine schöne Hütte. Kannst du angeln?
Also ist das nicht prinzipiell nur so ein Haken ins Wasser mit dem Köder dran und hoffen, dass ein Fisch dran beißt?
Naja, wenn es so einfach wäre, dann würden ja alle einen Fisch fangen bei Seven Versus, weil es scheint ja nicht so zu sein.
Ja, die haben halt nicht die Ruhe, die wir haben. Ja. Weil ich habe ja die Ruhe von einem Liter Instant-Kartoffelbrei, mit dem ich versorgt werden kann.
Aber weißt du, was halt das Ding ist? Du würdest halt viel länger aushalten als ich. Das Ding ist ja, wenn eine Person von beiden aus irgendwelchen Gründen ausscheidet, scheiden beide aus. Und du,
aber das fände ich auch okay.
Ja, du würdest halt auf jeden Fall wegen mir versagen, weil ich weiß, dass du alles, was man findet, wo irgendjemand uns vorher in einem Briefing gesagt hat, das könnte man theoretisch essen, du würdest es essen. Und ich wäre immer so, oh nee, ich will keinen Seestern essen.
Nee, ich glaube auch irgendwie so bei so hüpfenden Insekten bin ich auch ein bisschen raus.
Aber würdest du einen Seestern essen?
Aber einen Seestern? Wie isst man denn den? Wenn man den
ich würde
so
den auf so einen Spieß, auf so einen Stock spießen und dann übers Feuer, oder?
Ja, das klingt irgendwie nicht so geil. Weil wie spießt man auch einen Seestern auf? Spießt man den der Länge nach auf, von so Arm zu Arm, so?
Ich würde dem
oder
wie so eine Torte
so
halt.
Okay.
Von unten nach oben.
Ja, das weiß ich ja nicht.
Ja, naja.
Vielleicht kann ich mir auch meine Flasche einfach ein Liter so Frittierfett rein. Und dann kann ich alles, was wir finden, frittieren. Und das ist ja irgendwie geil.
Ey, das ist richtig gut. Warum ist da keiner von denen drauf gekommen? Das ist eine wahnsinnig gute Idee.
Dankeschön.
Ja, finde ich gut.
Das kann man alles frittieren. Das ist mega geil. Und ich bin danach so richtig so, ich rieche so nach McDonald's, wenn ich aus dem Wald komme.
Alle sind so, denen ging's aber gut.
Also ging's aber gut.
Ich bin ja hier für die Internetstimmen. Du warst ja bei Thomas Gottschalk für die Internetstimmen da. Ich bin die Reporterin aus dem Internet diesmal. Und die Netzstimmen sind dieses Jahr sehr unzufrieden mit Seven vs. Wild, weil es ja jetzt eine andere Produktionsfirma übernommen hat. Und es, also bisher kommt es nicht so gut an, weil es einfach organisatorisch richtig viel richtig scheiße gelaufen ist und so. Und es gibt aber ein anderes Format auf YouTube, was jetzt so als das bessere Seven vs. Wild aktuell gefeiert wird. Und da will ich noch mal ganz kurz mit dir sprechen, dann können wir auch aufhören über
Survival. Aber sehr, sehr gerne.
Weil dieses Format finde ich nämlich krass. Also erstmal, es gibt halt so eine ganze Survival-Blase aus Survival-YouTuberInnen. Und ich muss sagen, ich finde schon überraschend, dass so eine Show dann doch, dass da dann doch halbwegs sympathische Menschen dabei sind. Wie, ich muss ja sagen, ich finde Knossi kommt super sympathisch rüber. Oder auch Papa Platte. Er ist entertaining. Ich finde ihn entertaining. Okay. Findest du ihn, sag jetzt nicht, findest du ihn nicht unterhaltsam?
Sagen wir mal so, ich glaube, Knossi und ich wären keine Freunde mehr.
Okay, also es sind auf jeden Fall Leute dabei, bei denen man noch eher so sagen kann, okay, das kann ich mir halbwegs angucken. Und dann gibt es aber auch Leute, bei denen bist du so, ich will nicht wissen, was du einmal sagst, wenn die Kamera aus ist. Und eigentlich guckt man es die ganze Zeit mit so einem schlechten Gefühl.
Bei Papa Platte habe ich nicht das Gefühl, dass der hinter der Kamera was Schlechtes sagt. Da habe ich irgendwie so, jo, das ist ein okayer Typ.
Ja, passt. Ich glaube auch. Ich glaube, der ist einfach ein chilliger Typ. Der, also, ja, genau. Es gibt auf jeden Fall diese richtige Survival-YouTuber-Blase, von denen ja in dieser Staffel auch wenige mit dabei sind. Sind ja auch viele einfach so, genau wie du gesagt hast, wie Leute wie Papa Platte. Wir hätten da auch sein können, to be honest. Wir haben nur einmal nicht genug YouTube- und Twitch-Reichweite. Und
Scheiße.
Diese Survival-Blase ist so merkwürdig. Und dieses zweite Format, das heißt Survival Squad, das macht jemand, der auch zwei, die auch schon mal bei Seven vs. Wild waren, die aber auch so voll in dieser eingefleischten Community sind. Und der eine ist halt so ein Survival-YouTuber, wahrscheinlich auch auf einem relativ vernünftigen Skill-Level und der andere auch, aber der war, er ist ehemaliger Soldat und war früher auch im Afghanistan-Einsatz. Und das ist dann so der Teil, wo diese Survival-Blase dann so ein bisschen komisch wird, finde ich.
Ach.
Und die sind zusammen irgendwie einen Monat lang, also ich weiß nicht, ob die das schaffen, aber deren Mission ist, einen Monat lang durch Kanada zu laufen und dann machen die da auch ihren Survival-Quatsch und wollen angeln und was weiß ich was. Und die machen halt richtiges Survival, ne? Nicht wie bei Seven vs. Wild, weil die finden ja alle keine Fische und da wird halt noch geangelt, da wird nochmal eine Ente gecatcht und so.
Jawohl. Also ist das so aus dem eigentlichen Seven vs. Wild hervorgegangen, das neue Survival?
Naja, also es kommt halt... Also
wie so seit Peter Pane und Hans im Glück.
So ein bisschen. Seit dem Start von Seven vs. Wild läuft das halt auch auf YouTube.
Oh.
Und das ist schon so ein kleiner Angriff auch an dieses Format. Und ich glaube, es läuft sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe da auch reingeguckt. Und ich finde das so komisch, dass der halt so ein krasser Soldat war. Und glaube ich auch so 10 Jahre oder 15 Jahre im Einsatz war. Und man merkt halt auch diesen Unterschied vom, und jetzt bin ich nämlich bei deinem Thema, Mindset. Weil die essen halt tagelang nichts. Die finden halt nichts zu essen. Die haben einmal einen Fisch gegessen. Und du siehst halt richtig den Unterschied von dem einen YouTuber, der da irgendwie zwar krasse Skills hat und krass sich Sachen da zusammenbauen kann und erstmal theoretisch das Wissen hat, aber der kriegt halt die Krise nach ein paar Tagen. Also würde ich auch, ich kann einen Tag nichts essen. Und dieser ehemalige Soldat, der chillt sich halt richtig einen ab. Der hat halt die beste Zeit seines Lebens. Jeden Tag, der ist halt so, ja, wurde halt nichts, haben halt nichts gefunden.
Das finde ich interessant und irgendwie weird und gruselig. Aber ich glaube, das ist die Magie von diesen Survival-Shows.
Ja.
Interessant, aber auch ein bisschen gruselig.
Interessant, aber auch ein bisschen gruselig. Das passt es wirklich perfekt zusammen.
Die große Arbeit, finde ich, in dem ganzen Ding, wird geleistet von den VersicherungsmaklerInnen im Hintergrund. Dass sie so diese Twitch-Streamer gut versichern, finde ich interessant. Da hätte ich gerne Show drüber.
Ey, wirklich, weil da sind ja Bären und Wölfe.
Ja, eine Wolfsversicherung, eine Bärenversicherung, das ist alles schwierig,
also
sauteuer.
Also stell dir einfach mal vor, so Knossi würde in so einem Reality-TV-Format von einem Bären angegriffen werden.
Ja, ich kann mein Grinsen gerade nicht ganz verbergen, weil ich die Worte ganz gut hätte.
Sebastian, sag mal, also jetzt...
Was denn? Das ist mal, Entertainment.
Der eine Typ, der rausgeflogen ist, das ist der bekannteste Tierfilmer Deutschlands. Ich habe leider gerade seinen Namen vergessen.
Martin Rütter.
Ist das?
Nee, das ist der Hundetrainer. Entschuldigung.
Der ist rausgeflogen, weil es vorher irgendwie gab es da so einen Skandal, ich glaube so einen MeToo-Skandal, und den haben sie nicht mitgenommen ins Team. Der hat sich irgendwie scheiße gegenüber den Frauen, den zwei Frauen aus dem Team verhalten. Und bei dem habe ich auch so einen Instagram-Post gesehen, wo er erzählt hat, dass er mal von einem Bären angegriffen wurde. Weil das ist ja klar, wenn du in der Natur bist und diese Tiere filmst, und das sah ganz, ganz schlimm aus. Das ist da richtig, also das ist ja wieder dieses Thema Männlichkeit, ne? Warum macht man das überhaupt? Warum musst du so sehr an die Grenzen gehen, dir zu beweisen, dass du so einen Bären zum Beispiel filmen kannst? Oder dass du das schaffst, 14 Tage in Kanada zu überleben und dass so ein Bär dir nichts kann?
Ich finde es, am Ende macht man es fürs Publikum, so wie wir den Podcast machen. Das ist meine Bär-Film-Experience gerade.
also ich gucke mir ja auch den ganzen Content drumherum an und ich weiß, dass das wahrscheinlich etwas was ist, was Leute bei mir jetzt nicht unbedingt erwarten, aber wie gesagt, es ist mein krassestes Guilty Pleasure und ich weiß nicht, wie ich in diese Blase reingekommen bin und ich hasse mich selbst auch ein bisschen dafür. Und ich habe auch ein Video gesehen von Fritz Meinecke und es gab ja nur ein Frauenteam und die haben aus irgendeinem Grund in ihrer Flasche zwei Kondome, glaube ich, mit dabei gehabt, weil sie da, glaube ich, viel Wasser reinmachen können oder irgendwie sowas. Und natürlich haben sich alle Männer so mega darüber lustig gemacht und jetzt wurde Fritz Meinecke in so einem Livestream gefragt, in welches Team wäre er gegangen? Und dann meint er so, wie viele Kondome hatten die zwei Frauen nochmal dabei? Solche Männer sind das halt, ne? Also muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Und ist auch nicht der erste dumme Spruch von Fritz Meinecke gewesen. Und es gab ja auch einen Riesenskandal in dieser komischen Survival-Blase, weil die Frauen vorher gesagt haben, naja, wir brauchen die Möglichkeit, dass wir Tampons mitnehmen können. Jo. Und wir würden auch gern unseren BH mitnehmen können, den wir auch im Alltag tragen und nicht einfach nur so ein Sport-BH, weil das halt einfach richtig scheiße ist als Frau. Und dann wirklich ist es bis jetzt so, Sebastian, dass Leute unter diesen TikToks kommentieren, dass sie das unfair finden, dass die Frauen, Männer sind das, Tampons mitnehmen durften, weil die eine hat auch ihre Tage dort. Weil die ja dann Vorteile hätten und früher, wie hat man das denn früher in der Steinzeit gemacht? Da sind die Frauen ja auch ohne Tampons klargekommen. Das sagen Männer!
Aber das sind die gleichen Männer, die sich ultra abgeekelt abwenden, wenn man auch nur den Hauch von einer Idee bekommt, dass jemand seine Tage haben könnte. Ja. Das ist so, ja, Mann, was für Arschlöcher. Naja. Kennst du die Geschichte mit den 100 Tampons in der Rakete?
Ja, aber erzähl sie nochmal.
Ja, das ist diese klassische Geschichte von der ersten Astronautin, von der ersten Frau, die ins Weltall geschossen worden ist. Und die NASA hat sie so gefragt auf ihrem Weg nach oben, kurz davor, wie viele Tampons sie denn bräuchte für die paar Tage im Weltall, ob 100 reichen würden.
Und alle, die das jetzt nicht verstehen, Leute, wir werden es nicht auflösen.
Ja.
Werbung.
Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon. Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Dann denke ich mir,
das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Simon Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Simon Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag. Gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G. 5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Ja, wir haben noch ein zweites sehr wichtiges Thema. Im Prinzip ist auch eine Geschichte eines Überlebenskampfes. Und zwar versteigert das Finanzamt Potsdam gerade die goldene Schallplatte von Bushido. Also dieses, ich würde sagen, ist es ein Deutschrap-Klassiker? Du bist ein bisschen tiefer in dem Thema drin als ich, glaube ich. Von der Skyline bis zum Bordstein zurück. Und das ist so der Rahmen von so Pfandsache eines Steuerpflichtigen. Und im Moment sind wir bei 16.200 Euro. Finde ich ganz geil.
Und das ist ja eine Schallplatte, die von Arafat Abu Chaka, mit dem er ja jetzt irgendwie wahrscheinlich, es waren jetzt jahrelang, die das ging, in diesem Rechtsstreit. Und die wurde von ihm gepfändet. Und das ist die Schallplatte, die Arafat Abu Chaka damals bekommen hat. Und das finde ich so krass, dass die jetzt, also ich komme darauf nicht klar, dass das aktuell versteigert wird. Das ist so ein Wahnsinn. Und ich habe überlegt, soll ich bieten, Sebastian?
Ich habe mich bei der Meldung gefragt, wer sowas kaufen möchte.
Ich würde es kaufen. Wenn mir Geld egal wäre, ich würde es kaufen. Natürlich, wie cool wäre das, wenn du das nächste Mal zu mir zum Wetten, dass gucken kommst. Dann gehst du bei mir aufs Klo und dann hängt da einfach über der Toilette so eine Schallplatte von Bushido, die damals, also mit an, da steht dann drauf, für Arafat Abu Chaka. Das wäre ja historisch. Meine Toilette wäre ein Museum damit.
Vielleicht bin ich auch mit als Käufer des Original Garfields von der 2004 Garfield-Premiere mit Thomas Gottschalk, bin ich vielleicht auch nicht die Person, die diesen Kauf verurteilen sollte. Aber ich finde 16.200 Euro sind ungefähr 16.000 Euro über dem, was ich für sowas Witziges ausgeben würde.
Ja, aber es ist ja auch kurz vor Weihnachten. Das Ganze läuft zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch 5 Tage. Ich bin echt gespannt, ob das am Ende jetzt nochmal sich so verdoppelt oder so, der Preis.
Glaubst du, das wird so eine Sache, die dann so unter einem Weihnachtsbaum landet?
Das wäre so
und
geil.
Und jemand freut sich dann so richtig, so ein 5-Jähriger freut sich dann richtig so, Papa, ich habe mir schon immer die Originalschallplatte, die Bushido damals Abu Chaka geschenkt hat, die habe ich mir schon immer gewünscht.
Ich wünsche mir so einen RBB24-Beitrag über die Person, die das gekauft hat, dass die dann auch begleiten, wenn die das abholt im Finanzamt Potsdam.
So eine NDR-Nord-Reportage darüber hätte ich gerne. Ich weiß, es ist nicht das Sendegebiet, aber es würde mich interessieren. Ja,
aber der RBB kriegt sowas leider nicht hin.
Das wäre doch perfekt für ein RBB, so diesen ruhigen Erzählstil aus der Nord-Reportage, aber über so Leute, die so weirde Gegenstände besitzen, wie zum Beispiel die goldene Schallplatte. Das fände ich ein cooles Format.
Weißt du, was auch aktuell nicht ganz versteigert, aber zumindest verschenkt wurde im Gebiet
Potsdam?
Hat das
was mit dem RBB zu tun,
bitte? Es hat etwas mit dem RBB zu tun. Und zwar diese legendäre Pflanzenwand im Büro von Patricia Schlesinger, die ja ein großes Thema war im Rahmen des Patricia Schlesinger Skandals.
Man könnte sagen, im Patricia Schlesinger Skandal war Patricia Schlesinger fast die Hauptperson.
Ja, und auf jeden Fall diese Pflanzenwand, die wurde jetzt zerstückelt und an RBB-Mitarbeiter verteilt.
Also das heißt, eine Pflanzenwand zerstückelt sind ja einfach nur viele Zimmerpflanzen
am
Ende.
Ja, ganz viele
Efeutuities. Aber sind das echte Zimmer, sind das echte Pflanzen?
Ja, es sind echte kleine Pflanzen. Und ich würde so gerne eine von denen haben. Ich würde gerne von der echten Patricia Schlesinger Pflanzenwand so eine kleine Efeutute haben und dann noch diese Schallplatte von Bushido. Wirklich mehr will ich nicht zu Weihnachten.
Mann, ich wünsche so sehr, hoffentlich haben wir so einen reichen Gönner da draußen, der dir das kauft beides. Ich finde, du hättest es verdient.
Das ist ein bisschen komisch. Ich habe ja auch gesehen, also erstmal, ich halte wirklich gar nichts von Fänden und Leuten Sachen mitnehmen. Das muss wegnehmen. Das muss man ja wirklich mal sagen. Wie krass ist es denn bitte, dass Leute durch die Wohnung gehen von anderen Menschen? Und also diese Webseite, wenn du dir die mal anschaust, ne, diese Geschichte um Bushido, das ist jetzt vielleicht witzig, und Arafat Abu Chaka, weil das auch öffentliche Persönlichkeiten sind und das ja alles so absurd ist. Aber wenn du auf die Webseite gehst, dann findest du da halt auch so Jägermeisterflaschen für 10 Euro oder so alte Brillen, die halt da entwendet wurden. Und das ist ganz traurig.
Jo, das ist komplett traurig. Sorry, ich habe gelacht, weil ich gedacht habe, das wäre Fundus von Arafat.
Nein, und dann findest du da halt auch so ganz viele Sneaker und so. Und ich finde, mir bricht es halt wirklich ganz, ganz doll das Herz.
Und so alte, richtig so used Computer, von denen du weißt, so yo, das war jetzt nicht aus so einem, das war halt der Computer, der in der Wohnung stand und der wurde jetzt gepfändet. Und das ist schwierig.
Von echten Menschen, dessen Laptop das war. Und es soll wohl noch 40 weitere Schallplatten geben von der Pfändung von Arafat Abu Chaka. Von anderen prominenten Rappern, die aus der Berliner Rap-Szene, die wahrscheinlich damals in diesem Erst-Guter-Junge-Kontext waren. Das heißt, wenn es mit der Schallplatte nichts wird, dann vielleicht mit der nächsten.
Was könnte denn eine sehr günstige Schallplatte aus diesem Fundus sein? Weil da sind doch so interessante Leute dabei. War da nicht Flair auch?
Ja, oder so eine alte Shindy-Platte fände ich ja noch cool.
Eine alte Shindy-Platte? Vielleicht auch eine K1-Platte?
Ja, also die, eher, ja, ich glaube tatsächlich, dass Bushido schon den Wert, du hast recht, es würde andere Rapper geben, bei denen man vielleicht günstiger eine bekommen könnte noch.
Vielleicht kann ich eine gegen, so eine gute K1-Platte, vielleicht kann ich die eintauschen gegen den Garfield.
Ja, und würdest du dann auch auf die Bühne stellen?
Ja, na klar, ich würde mir die K1 Senorita featuring Pietro Lombardi goldene Schallplatte, die würde ich mir auf jeden Fall auf die Bühne stellen.
Aber das ist schon wieder richtig cool. Ja, und weißt du, was ich auch so krass finde? Da steht dann auch, also erstmal, das ist halt wie bei eBay. Da steht dann ja. Anbieter, Finanzamt Potsdam, Ort, auch Potsdam, Abholung ja, Versand nein. Das heißt, du kaufst für 16.200 € aktueller Stand eine goldene Platte und die verschicken dir das nicht mal per Post für 5 € Versand?
Das finde ich wirklich das Letzte. Versand. Weil es ist ja auch, kannst du doch so, also so Poster kann man ja aufrollen. Gut, das ist ein bisschen günstiger, das zu kaufen. Aber es ist ja wohl das Mindeste, dass man sich das zuschicken lassen kann.
Und Zahlungsart, Barzahlung, in Klammern maximal 10.000 €, dann Überweisung. Das heißt, man könnte 10.000 € anzahlen und die restlichen 6.000 € dann überweisen.
Finde ich fair. Finde ich wie so ein Gebrauchtwagen kaufen bisher.
Ja, wirklich. Ja,
naja. Ich habe mich nie reicher gefühlt, als in dem Moment, als ich mein Fiat Punto mit 18 gekauft habe. Und da hatte ich so das Geld für das Auto, das hatte ich dann so in bar, in so einem Umschlag dabei. Und ich hatte wahnsinnige Angst, als ich mit meinem Vater da zu diesem gebrauchten Fiat kaufen gegangen bin, weil wir diesen mafiamäßigen Umschlag hatten mit den vielen Geldscheinen drin. Das
aber
war cool.
So ein vielleicht Erlebnis braucht man auch mal im Leben, um so ein bisschen sich auch mal wie ein Badass zu fühlen.
Es wäre eine fantastische Special-Folge, wenn wir nach Potsdam fahren, um die ersteigerte goldene Schallplatte zu
kaufen. Ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht schon drüber nachgedacht, dass ich mir die wenigstens mal in echt angucken wollen würde. Hätte ich zu viel Zeit und würde nebenbei so kleine Wichtelzauber für meine nicht existierenden Kinder basteln, dann würde ich auch das machen. Und ich frage mich wirklich, welche Person es ist, die da aktuell gerade bereit ist, 16.200 € für zu bieten.
Oh, vielleicht ein anderer Rapper, um ihm so eine reinzuwürgen?
Dachte ich nämlich auch schon, weil da gibt es ja gerade Stress mit Capital Bra, die ja früher auch zusammen gearbeitet haben. Er hat ja in seinem aktuellen Video, also Capital Bra, hat ja in seinem aktuellen Video auch so Bushido irgendwie ermordet oder irgendwie sowas. Und richtig krass abgerappt hat er da. Und dann dachte ich mir auch so, das wäre natürlich ein Move, jetzt diese Platte kaufen und dann im Video merkwürdige Dinge damit anstellen. Oder einfach aus Macht dann bei sich hängen haben.
Ja, weil der hat auch 16.000 € mal rumliegen, glaube ich.
Ja, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Weißt
Glaubst du?
Du
nicht?
Auf so eine Art könnte ich mir auch vorstellen, dass er das nicht hat, ja.
Aber es gibt echt viel Eistee, der von ihm verkauft
wurde. Ja, und es gibt echt also viele wirklich, Rapper, wirklich die nicht viel. Mit ihrem Geld umgehen können.
Ja, guter Punkt.
Ich meine, auch Abu Chaka wurde jetzt hier gepfändet.
Als Käufer des Original Garfields von der 2004 Filmpremiere Garfield, kann ich verstehen, dass man sein Geld ab und zu für Quatsch ausgibt. Aber ich verstehe nicht, wie man so Millionen ausgeben kann. Ich verstehe das nicht. Also gut, du kannst hier eine Immobilie. Ja, aber was kauft man sich denn? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch bei jeder Art des Reichtums verstehe ich nicht, was man damit macht. Gut, du kannst dir ein Haus kaufen, aber ein Haus.
Die kaufen sich halt Sachen, an die wir ja gar nicht denken.
Ja, aber was ist es denn?
Ja, also so irgendwie so eine mega krasse Rolex oder halt heftige Autos oder einfach Quatsch. Also so Sachen, die du nicht brauchst.
Aber eine mega krasse Rolex kostet. Keine Ahnung, 100.000 €.
Ja, und wenn du dann noch eine an deinen großen Bruder verschenkst und dann verschenkst du noch mal eine zu Weihnachten, dann sind schon 300.000 €. Wenn du so durchs Leben läufst.
Das ist so ein Monat Eistee verkaufen.
Also wie war das nochmal bei Bushido, wie der da in Dubai lebt, der doch gerade in einem Miethaus, bis deren eigenes Haus irgendwie fertig gebaut wird. Hatte ich letztes Jahr erzählt, ich habe die Zahlen nicht mehr drauf, aber ich glaube, der hat so 30.000 € Miete im Monat bezahlt oder sowas. Es war so absurd viel Geld.
Aber so eine Million ist so, das ist 33 Mal diese Miete. Der kann, das sind nicht
naja,
so,
dann hat er 33 Monate da gewohnt.
Ich finde das so irre. Also das ist so, ich kann mit diesen Geldbeträgen nicht umgehen. Und ich frage mich immer so, was soll man sich denn kaufen? Ich bin echt so ein bisschen so, wohin sollte das, mir fehlt in meinem Gehirn irgendwie die Kapazität, mir vorzustellen, wie man solche Geldmengen verprasst. Ich verstehe das einfach wirklich nicht. Das macht mich auch fix und fertig, sowas.
Ja. Es ist tatsächlich, habe ich gerade die Woche so ein Video gesehen, passiert das immer mehr Influencern und so YouTubern, Content-Creatern, dass die so krass irgendwie sich in die Schulden stürzen und halt eigentlich das Leben leben, als wären sie irgendwie mega super, super reich, weil sie auch nur mit solchen Leuten abhängen und halt anfangen, so Geld auszugeben wie die, obwohl sie es gar nicht haben. Und ich glaube, ja, okay, wenn du halt vielleicht in solchen Bubbles bist, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Weißt du, wenn du nur mit so Rapper-Leuten unterwegs bist oder Leuten, die halt damals zu dieser Zeit in der Deutschrap-Blase waren, wo halt wirklich das einfach eine wahre Geldgrube war und dann so selbstverständlich mit Geld umgegangen wird, dann passiert dann so ja, ein paar Millionen weg.
Ich fühle mich immer, als würde ich mein Geld verprassen, wenn ich mal so jemanden zum Essen einlade oder so. Also ich mache das mega gern, aber das ist so der Luxus, den ich habe. Und ich denke mir, boah, heute lebst du aber auf richtig breitem Fuß. Und dann ist das halt so eine 20-Euro-Restaurant-Rechnung.
Aber vielleicht bieten die auch einfach nur so viel, weil diese Vinyl vergoldet ist.
Ach, das wird eingeschmolzen und wird dann zu so einem Zahngold.
Ja.
Würdest du dir einen Goldzahn, der aus der goldenen Schallplatte von Bushido gemacht worden ist, einsetzen
sofort
lassen?
Sofort vorne. Vorne ein Schneidezahn.
Wie so diese Einbrecher aus Kevin allein zu Hause.
Ja.
Hat auch Joe Pesci hat so einen goldenen Zahn. Ich bin ja gerade auf Tour. Ich caste gerade diesen Pod aus Kiel. Eine überraschend schöne Stadt übrigens. Warst du schon mal in Kiel?
Warte, was hast du gerade gesagt?
Ich caste diesen Pod gerade aus Kiel.
Okay. Oh Mann, ich war gerade so richtig... Oh, ja, egal. Mhm. Ja, ich war schon mal in Kiel. Ich habe da mal gearbeitet und ich kann mich noch erinnern, also ich habe da, glaube ich, die Leoniden interviewt und wir sind so 6 Stunden dahin gefahren mit dem Auto. Also es war
ja,
die längste Autofahrt jemals in meinem Leben. Oder 8 Stunden. Es war viel zu lang.
Krass. Ja, ich hatte das Glück, dass wir irgendwie aus Braunschweig nach Kiel gefahren sind. Und es waren halt 3 Stunden.
Okay.
Das war ganz angenehm. Und hier, Kiel ist mega verschneit. Es ist so ein Weihnachtsmarkt in der Nähe des Hotels. Und ich hatte gestern so richtig so Weihnachtsgefühle. Und als ich eingecheckt bin in dieses Hotel, ist mir etwas passiert, was mir, glaube ich, jetzt in den 6 Städten, in denen ich bisher auf dieser zweiten Tourhälfte war, 4-mal passiert ist. Und zwar wurde mir gesagt, sie waren ja schon mal bei uns. Und ich war so... Nee, ich war doch nie hier. Und dann waren sie so, ah, okay, dann haben wir wohl einen anderen Sebastian Hotz in unseren Karteien. Und sie haben einen anderen Sebastian Hotz in unseren Karteien.
Haben die das für dich nachgeguckt dann?
Nee, die haben mir so diesen Anmeldezettel gegeben.
Ja.
Und da steht halt eine andere Adresse drin. Und es ist eine Dresdner Adresse. Und es gibt nämlich einen anderen Sebastian Hotz, den kenne ich schon seit, ich würde sagen, 15 Jahren, weil ich nämlich als der am wenigsten egozentrische Mensch der Welt natürlich mich oft selbst gegoogelt habe.
Na klar.
Und noch vor ein paar Jahren war das erste Suchergebnis für Sebastian Hotz nicht El Hotzo, sondern es war Sebastian Hotz, der Bodybuilder aus Dresden.
Meinst du, er hasst dich jetzt?
Ich glaube ja, weil ich habe ihn, glaube ich, als Sebastian Hotz überholt. Und das ist ein richtiger Bodybuilder und er hat auch ein Fitnessstudio, das heißt Get Muscles bei Sebastian Hotz. Und alle paar Wochen schickt mir jemand aus Dresden ein Bild davon, wie er an dem Fitnessstudio vorbeiläuft. Und das ist so ein goldener Schriftzug.
Er heißt ja auch einfach Sebastian Hotz auf Instagram. Das heißt, wenn du irgendwann ein normaler Menschen Instagram-Account haben willst, mit deinem normalen Namen, dann...
Muss ich mit ihm kämpfen.
Ja, musst du mit ihm... Und ich weiß nicht, ob du mit ihm kämpfen willst, weil er hat echt viele Muskeln.
Der ist echt breit, Mann. Und es tut mir irgendwie leid, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein bisschen sauer ist, dass Sebastian Hotz, dass ich den jetzt überholt habe. Und ich will dem jetzt nichts aus Berufs- oder Wohnortsgründen unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Bodybuilder aus Dresden mein Content nicht so geil findet.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Könnte mir auch vorstellen. Und ich denke richtig oft an den, weil jetzt ist es ja auch so, wenn der zu irgendeiner Fitnessmesse in Kiel eincheckt das nächste Mal, dann habe ich seine Datei wieder überschrieben und dann dann muss der sich wieder neu anmelden und er ist dann so sauer, weil dann steht nämlich unter Sebastian Hotz meine Adresse. Und ich frage mich, wie das aus Datenschutzgründen ist und wie oft es schon vorgekommen ist, dass sich zwei Menschen desselben Namens hassen und so auch so täglich angreifen wollen und dann die Adresse des anderen rausfinden.
Aber sorry, können wir auch einmal darüber reden, dass sie dir einfach direkt diesen Zettel gegeben haben mit seiner Adresse drauf?
Ja, genau.
Da merkt man, dass es so Hotels sind, wo man für eine Lesetour unterwegs ist, die sowas halt auch machen.
Jo.
Weil, also das geht eigentlich gar nicht. Also, oh Gott.
Und ich frage mich halt, ob ich jetzt in Gefahr lebe. Wenn der das nächste Mal irgendwie nach Kiel fährt und in dieses Hotel hier eincheckt, ob der dann so meine Adresse bekommt und sich jetzt denkt, dass er mich
das
mal
Ding
besucht.
Ist der, ich glaube ja, also es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier in Angst und Schrecken zurücklassen muss am Ende dieser Folge, aber ich glaube, du lebst in Gefahr, weil ich gucke mir gerade sein Highlight auf Instagram an, was Hashtag Team Hotz heißt. Also er ist halt wirklich hotzmäßig unterwegs, ne? Er ist
oder
halt einfach
ist
auch
halt
hotz.
Mein,
und er,
oder er ist ein Fan von mir.
Ja, aber es wäre irgendwie komisch, wenn er in diesem Fan-Highlight andere Leute ausbilden würde zum Bodybuilder. Und da sind dann halt, nee, nicht zum Bodybuilder, sondern zu Maschinen am Ende.
Und
das sind immer so Vor- und Nachher-Bilder, wie die vorher aussahen. Und dann sind die halt irgendwie so dünne Lauchs und dann sind sie auf einmal krasse Maschinen. Und diese Leute hat er alle hinter sich, ne?
Ja, vielleicht bildet er die auch zum Comedy-Autoren aus. Das kann ja auch sein.
Mach du mal Team Hotz und bilde Leute zum Comedy-Autoren aus.
Oh Mann, ich glaube, das Team Hotz, mein Team Hotz verliert gegen sein Team Hotz. Ganz schön hoch. Ganz schön schwierig.
Macht mal so einen Kampf in so einem Stadion irgendwo.
Ja, einer muss den Namen ablegen.
Ich moderiere das. Ist doch super.
Wir tauschen so Leben wie in so einem schlechten Weihnachtsfilm mit Mila Kunis, glaube ich, ist das so ein Weihnachtsfilm mit, sie hat so eine Schwester und dann tauschen die so Identitäten und ihre Schwester ist so eine Prinzessin und sie ist eine Bäckerin. Und so mache ich das mit dem anderen Sebastian Hotz, dass ich so Bodybuilder werde und er macht dann so mit dir den Podcast hier.
Aber ich glaube, da muss ich vorher noch mal eine Weiterbildung machen, weil diese Art zu moderieren wie bei so einem Wettkampf, das habe ich noch nicht drauf. Ich glaube, da brauche ich noch mal so ein paar andere Floskeln und Techniken. Ich weiß nicht, ob ich da weiterkomme mit Sebastian. Was denkst du denn jetzt dazu, dass er der andere Sebastian dir gerade auf die Fresse gehauen hast? Findest du das fair?
Ich sag's, wie es ist. In dem Kampf zwischen mir und dem anderen Sebastian Hotz musst du keine Moderatorenausbildung machen, sondern du musst Ersthelfer werden.
Ja.
Du musst einfach schnell stabile Seitenlage, so einen Genickbruch entdecken. Wie richtet man eine Nase?
Angst,
ist auch eine
hört.
Chance für mich.
Naja, okay, gut. Liebe Grüße
an
alle Sebastian Hotze.
Liebe Grüße an alle Sebastian Hotze. Und wir alle Sebastian Hotz dieser Welt sollten in Frieden leben. Meine Meinung.
Ja, war auch meine Meinung. Es gibt keine zweite Salwa Humsi, da habe ich Glück. Also zumindest habe ich noch
bist
keine
du dir
kennengelernt.
Sicher?
Ich bin mir nicht 100%
sicher. Auch, wie cool wäre es, wenn du auch eine Bodybuilderin als Doppelgängerin hättest?
Ja, das wäre mega creepy.
Dann könnten die mal einen Podcast gemeinsam machen. Das fände ich so cool.
Ja.
Würde nämlich auch Hotz und Humsi heißen.
Ja, auch Hotz und Humsi heißen. Wir könnten natürlich auch die beiden auf unsere Tour einladen. Als Gäste.
Ja, kein Problem, weil wir haben ja einen relativ nahen Stopp auf der Tour in Leipzig. Dann können die aus Dresden einfach
Sebastian,
rüberfahren.
Sebastian, sag das doch jetzt nicht. Das schneiden wir raus, dann kommen die noch wirklich.
Ach Quatsch, die kommen doch nicht. Also, wir haben ja auch Security.
Wir
da
haben keine
jemand
Security.
Drüber. Ach klar.
Denkst du, Christoph und Max stehen dann da?
Ja, die stehen dann da. Das machen die schon.
Ja, genau, wir gehen auf Tour. Das haben wir letzte Woche ja schon erzählt. Und ihr könnt ab jetzt Tickets kaufen. Seit Donnerstag.
Ganz genau, ihr könnt seit Donnerstag Tickets kaufen. Ich freue mich unglaublich, weil ich habe im Moment eine so gute Zeit auf Tour und ich freue mich sehr, sehr, die so mit dir zu teilen und mit dir auf einer Bühne zu stehen und zu sitzen hoffentlich auch. Das wird herrlich. Ich freue mich unglaublich darauf und kauf Tickets dafür. Das wird super schön.
Ich sag nochmal, wann und wo. Also wir sind am 21.04. in München im Werk 7. Am 22.04. sind wir in Frankfurt im Zoom. Am 24.04. in Leipzig im Kupfersaal, am 25.04. in Hamburg in der Fabrik, am 5.05. Heimspiel Berlin, C-Theater und wir sind am 28. April in Köln bei der CO Pop. Also, für jeden was dabei oder nicht?
Für jeden was dabei. Ein Spaß für die ganze Familie. Man kann auch sicherheitshalber schon mal so 10 Tickets kaufen, falls man neue Freunde findet bis dahin. Ein bisschen optimistisch in die Welt schauen und einfach mal davon ausgehen, dass man sau viele neue Hotz und Humsi Freaks bekommt.
Hotz und Humsi Freaks, oh mein Gott. Ja, ich freue mich ganz doll. Das wird so schön. Es ist wirklich einer der schönsten Teile von diesem Jobs, auf einer Bühne zu stehen und mit Leuten Spaß zu haben, weil ich ja meistens irgendwie alleine irgendwo bin und halt meistens mit einer anderen Person, die ich irgendwie interviewe oder so. Und wenn man auf einer Bühne steht, kommt man mal mit Menschen in Kontakt. Da freue ich mich drauf.
Man kommt mit Menschen in Kontakt. Es ist für mich im Moment sau motivierend und schön, jeden Abend so Leute um mich zu haben, die freiwillig hier sind und sich freiwillig mit mir unterhalten und abgeben und dann sowas sagen wie, du hast einen tollen Podcast. Ich höre euren Podcast mega gern und das möchte ich dir so mitgeben, weil das ist so schön, dass das Leute sagen. Ja, das macht mir sehr viel Spaß.
Ja, und wir werden uns ein paar feine Sachen überlegen. Wir werden euch gut unterhalten, hoffentlich.
Ich bin wahnsinnig gespannt, wie du in so Backstage, in so diesen 2-3 Stunden, die man vor der Show im Backstage rumhängt, wie du da so drauf bist.
Aber kannst du dir das nicht schon vorstellen? Also was genau?
Ich kann es mir vorstellen.
Was genau glaubst du denn, was passieren könnte?
Ich frage mich insbesondere, wie viele Nüsse du in dieser Zeit isst.
Keine Nüsse.
Keine einzige Nuss?
Nee, ich würde vielleicht mal so einen Snickers zwischendrin essen.
Und eine Traube, wenn es eine gute Traube da gibt?
Nee, aber Traubenzucker vielleicht? Eine Banane. Nee, ich finde eine Banane.
Oh nee, nicht keine Banane. Das trocknet den ganzen Mund aus.
Hä, aber was glaubst du denn, was sonst noch passieren könnte davor? Die 2 Stunden davor sind ja immer das Unglamouröseste überhaupt. Da sitzt man rum und dreht Däumchen.
Vielleicht können wir ein Spiel spielen. Ich habe Minions Quartett geschenkt bekommen.
Ja.
Dann können wir ein Minions Quartett spielen.
Vielleicht sind wir auch wo man dann so einen Billardtisch hat oder so einen Kicker.
Ja, das können wir dann, das finde ich schön.
Dann sind wir schon komplett leer von der Energie, wenn wir auf die Bühne kommen und wütend aufeinander. Aber auch manchmal nicht schlecht für einen guten Podcast, für einen guten Lover-Podcast. Sich gegenseitig hassen.
Ja, hast du sehr viele erfolgreiche Podcasts an der Spitze der Charts, setzen das ja ganz gut um.
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, wir sind fertig mit diesem Podcast.
Ich glaube, ich auch. Eine letzte Empfehlung. Schaut mal einen Szenereport in der ARD Mediathek. Ich hatte da wieder einen Gastauftritt als wütender Festivalgänger in der ersten Folge über den Indie-Hype 2006. Schaut euch das an. Ich finde es fantastisch geworden. Hannes Rademacher ist fantastischer Regisseur und ich hatte eine super Zeit. Da ist Blond dabei in der Folge
und
Ilona Hartmann.
Ja. Oh, ganz, ganz kurz. Es dauert nur eine Minute. Ja. Ich weiß, wir müssen ganz schnell aufhören, aber ich war ja die Woche mal wieder beim Blond-Konzert. Ich bin ja alle paar Monate immer beim Blond-Konzert, weil ich bin ja der größte Blond-Fan. Also ich möchte das in Anspruch nehmen, dass ich das bin.
Gerne.
Blond-Fan Nummer 1. Und Lotta ist so cool am Schlagzeug. Ich habe das, glaube ich, am Anfang schon mal erzählt. Sie rappt halt und spielt Schlagzeug und ich habe sie gesehen und ich war so will ich sein am Schlagzeug. Deswegen will ich Schlagzeug spielen, weil ich so sein will. Das wollte ich nur nochmal sagen. Rappen und Schlagzeug spielen? Ich meine, wie krass kann man bitte sein?
Eines Tages.
Ja. Naja. Okay, gut Leute, dann schönen Samstag und wann auch immer ihr das gerade hört. Ansonsten schönen Sonntag, schönen Montag, schönen Dienstag, schönen Mittwoch, schönen Donnerstag, schönen Freitag. Genau. Schönen zweiten Advent.
Schöne Zeit.
Schönen Nikolaus, schöne Zeit. Viel Spaß beim Tickets kaufen. Wenn ihr was bietet, wenn ihr die Person seid, die auf diese Schallplatte gerade bietet, bitte schreibt mir, bitte wirklich. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal alles, was ich sagen wollte.
Falls ihr einen 2,80 Meter großen Garfield braucht in eurer Wohnung für 16.200 Euro, Bescheid sagen.
Wenn ihr ein unproblematisches Liebes-Survival-Format auf die Beine stellen wollt, was ich ohne schlechtes Gewissen gucken kann, schreibt mir auch und macht es bitte auch. Ich würde es moderieren.
Und falls ihr noch stärkerer Sebastian Hotz seid, bitte melden, ich brauche Verteidigung.
Falls ihr auch Cyberhumsi heißt, bitte melden. Okay, tschüss jetzt.
Tschüss.
Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von SimOn Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.